Schön, guten Abend. Wir fangen an. Lob, Preis, Dank und Ehre. Soli Deo Gloria. Alles meinem Gott zu Ehren. Und das wollen wir tun. Wir wollen den Vater im Himmel preisen. Vater, ich danke dir heute Abend, dass wir jetzt in Jesu Namen zusammen sein dürfen hier. Und dass wir Jesus preisen dürfen, den Heiligen Geist rühmen dürfen. Und den Vater, dessen Kinder wir heute Abend sind. Segne uns und lass den Segen in unsere Mitte fließen. Amen. So, wir stehen auf und preisen unseren Vater.
Amen. Danke, Jesus, dass deine Gnade mir ausreicht und dass ich nicht mehr brauche. Ich brauche kein Geld, kein Kapital, kein Vermögen. Nur die Gnade Gottes, vollkommen ausreichend. Nur die Gnade Gottes. Heute will ich über deine Vergangenheit sprechen, dass deine Vergangenheit nie und nimmer deine Zukunft bestimmen soll und darf. Es ist unwichtig, wo du herkommst, wer du bist und was du angestellt hast. Die Gnade deckt alles zu. Die Gnade macht alles gut. Halleluja. Und ich möchte über die Gnade sprechen. Bevor ich über die Gnade spreche, lade ich euch ein. So, und zwar für Samstag, also morgen, mit deinen Sorgen. Bring deine ganzen Sorgen hier. Schreib deine Sorgen auf. Und wir wollen über die Sorgen heute sprechen. Die Sorgen, die du hast. Und dann legen wir Gott diese Sorgen hin, diese täglichen Sorgen, die du immer wieder hast. Kann ich die Miete bezahlen? So am dritten kann ich, oder wenn es fällig ist, kann ich das? Wir wollen über die Sorgen sprechen. Also schreib deine Sorgen auf, die dich quälen, und wir wollen darüber reden. Morgen, 19 Uhr, über die Sorgen. Was? Also die heutigen Sorgen reichen dir aus, und dann am Sonntag, was hat Gott für dich geplant? Du wirst überrascht sein, was für Pläne Gott überhaupt mit dir hat. Gott hat sich viel vorgenommen mit dir. Herzlich eingeladen. Dann am Mittwoch, 16 Uhr, wir warten auf den nächsten Befehl Gottes. Was ist als nächstes dann? Die nächste Anweisung. Und es ist so wichtig, dass wir jeden Tag neu uns von Gott inspirieren lassen. Was ist die nächste Anweisung? Was er euch sagt, das tut. Also was ist der nächste Schritt? Du hast jetzt ein Stück weit was vollbracht, aber wie sieht es morgen aus? Der nächste Schritt oder um die Ecke. Wie reagiere ich weiter? So, deine Vergangenheit, das ist mein Thema, darf nicht deine Zukunft bestimmen. Also das ist eigentlich schon das ganze Thema, das ganze Programm, das ich heute habe. Deine Geschichte, dein Hintergrund, dein Background, deine Herkunft darf nicht deine Zukunft bestimmen. Ich möchte dich einladen, mit mir Hesekiel Kapitel 16 aufschlagen. Wir werden hier einige Verse lesen, bestimmt so 10 Verse. Und da ist eine interessante Geschichte. Ich lese den zweiten Teil nicht, weil der zweite Teil ist böse. Es ist in Israel, über Israel die Rede, Gott hier. Aber der erste Teil, der gefällt mir. Und ich werde deshalb den ersten Teil lesen und nicht den zweiten Teil. Den zweiten Teil überlasse ich dann den anderen. Es geht um deine Herkunft. Wo kommst du her und was Gott über dein Leben denkt und wie Gott dein Leben sieht. Und nicht, wie du dich entwickelst und so weiter. Hesekiel Kapitel 16, ich fange hier an, so im dritten Vers. Deiner Herkunft und deiner Geburt nach stammst du aus dem Land der Kananiter. Also ist über Israel die Rede. Dein Vater war ein Amoriter, deine Mutter eine Hethiterin, also so ein Mischmasch. Bei deiner Geburt, als du geboren wurdest, hast du deine Nabelschnur nicht durchschnitten. Man hat dich nicht mit Wasser abgewaschen, nicht mit Salz abgerieben, nicht in Windeln gewickelt. Nichts von all dem hat man getan. Kein Auge zeigte Mitleid, niemand übte Schonung an dir. Das ist die Herkunft, sein Bild auf Israel, was Gott für Gutes für sein Volk, für seine Kinder getan hat. Also niemand, sondern am Tag deiner Geburt hat man dich auf dem freien Feld ausgesetzt, so als Findelkind, weil man dich verabscheute. Und Vers 6, da kam ich, also der Herr, vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln. Und ich sagte zu dir, als du so blutverschmiert dalagst, bleib am Leben. Wie eine Blume auf der Wiese ließ ich dich wachsen und du bist hoch herangewachsen, bist groß geworden und herrlich aufgeblüht. Deine Brüste wurden fest, dein Haar wurde dicht. Doch du wurdest nackt und bloß. Doch du warst nackt und bloß. Da kam ich an dir vorüber und sah dich. Und siehe, deine Zeit war gekommen, die Zeit der Liebe. Ich bereitete meinen Mantel über dich und bedeckte deine Nacktheit. Ich leistete dir den Eid und ging mit dir einen Bund ein, spricht der Herr. Und du wurdest mein. Das ist eine interessante Geschichte, so ein Findelkind, und das sind wir alles. alle verlorenen Söhne und Töchter, so hat Gott uns behandelt, spricht der Herr hier. Und du wurdest mein, und dann habe ich dich gebadet, dein Blut von dir abgewaschen und dich mit Öl gesalbt. Ich kleide dich in bunte Gewänder, zog dir Schuhe aus Dachaschenleder und hüllte dich in Leinen und kostbare Gewänder. Ich legte dir prächtigen Schmuck an, legte dir Spangen an die Arme und eine Kette an dem Hals. Und noch schöner, deine Nase schmückt dich mit einem Reif, Ohrringe hängt dich dir an deine Ohren und setzte dir eine herrliche Krone auf. Mit Gold und Silber konntest du dich schmücken, mit Byssus, Seide und buntem Gewebe kleidete ich dich ein. Feinmehl, Honig und Öl war deine Nahrung, so wurdest du strahlend schön und wurdest sogar Königin. Der Ruf deiner Schönheit drang zu allen Völkern, denn mein Schmuck, den ich bei dir anlegte, hatte deine Schönheit vollkommen gemacht. Soweit also diese Geschichte über dieses Findelkind Israel ist hier gemeint. Denn jeder verlorene Mensch kann sich hier identifizieren. Gott ist an dir vorübergegangen. Das ist die Geschichte. Hat dich gefunden, hat dich aufgenommen, hat dich adoptiert, hat dich zu seinem Kind gemacht, seinem Sohn, seiner Tochter, dich geschmückt. Das ist diese Geschichte hier. Und jetzt hat dieses Mädchen oder dieses Kind hat eine total andere Geschichte. So, Gott hat dich gefunden. Und von dem Moment, wo Gott dich gefunden hat, hast du einen neuen Zustand. Du bist nicht mehr verloren. Du bist nicht mehr dahingegeben. So, von dem Moment hat ein anderer die Herrschaft über dein Leben genommen. Wir bleiben bei dieser Geschichte. Gott hat dich gefunden. Das ist das Große dabei. Und wenn Gott dich gefunden hat, interessiert Gott nicht mehr und es darf dich nicht mehr interessieren und es darf auch die anderen Menschen nicht mehr interessieren. Was war meine Geschichte? Wo komme ich her? Das ist unwichtig. Gott hat jetzt dich zu einem König, zu einer Königin gemacht. Okay, weiter. Wir werden fremdbestimmt. Also nicht, was wir haben, sondern was uns gegeben wird, von außen her. Der Mensch ist ein sehr hilfloses Wesen, wird von außen her gepflegt, gehegt, versorgt, gewaschen, sogar die Nabelschnur durchschnitten. Also er kann nicht sich selber helfen. Es muss ihm immer von außen her geholfen werden. So alles, was in deinem Leben passiert, kommt immer von außen. Auch deine Krankheiten kommen von außen. Auch das Verderben, wenn die bösen Buben dich locken, das kommt von außen. Aber auch deine Zubereitung, dein Schmuck und deine Herrlichkeit, deine Würdigung. Man wird als König ausgerufen. Du wirst nicht König von selbst, du wirst gewählt, demokratisch oder wie auch immer, oder von Gottes Gnaden. Also du wirst ernannt und du wirst König. Also du wirst immer fremdbestimmt, was du bist. So auch jetzt, und nun erkläre ich euch als Mann und Frau, sogar beim Verheiraten. Du wirst also sogar von jemand anderem bestimmt, von einem Amt bestimmt, so und jetzt bist du. Und genauso, was uns in der Bibel gesagt wird, was ihr hier auf Erden löst, ist auch im Himmel gelöst. Was ihr hier auf Erden bindet, ist auch im Himmel gebunden. Sogar deine Befreiung, deine Erlösung und dir sind deine Sünden vergeben, das wird dir immer von außen gesagt. Das weißt du selber nicht. Aus dir selbst kannst du dich nicht erretten und auch nicht erlösen. Auch die Sünde kommt von außen, vom Teufel nämlich. Die Schlange verführte den Menschen, sollte Gott gesagt haben. Wir werden von außen her versucht und angefochten. Wir werden von außen her bestohlen. Also es hat noch niemand gesehen, der sich selbst bestohlen hat. Das geht nicht, das kann man nicht. Man wird immer von außen, von den Räubern beklaut. Man wird auch von außen verführt. Du kannst dich innen drin verführen lassen, von deinem Denken und so weiter, aber verführt wirst du immer von außen. Verführung geschieht immer durch falsche Propheten, durch falsche Prophetien oder was es auch immer sein mag. Auch die Erlösung geschieht von außen. Gott sandte seinen Sohn. Er ging an dir vorüber, wie hier in dieser Geschichte. Der barmherzige Samariter, der hat gesehen, wie du dich in dein Blut wälzt und hat gesehen, wie du nicht mehr weiterkommst, wie du nicht mehr zurechtkommst und hat sich deiner erbarmt und angenommen. Der Mensch kann sich selbst nicht erlösen. Es ist genauso, als wenn du im Eis einbrichst, kommst ohne fremde Hilfe nicht mehr raus. Selbst wenn du dich am Eis hältst, du rutschst immer wieder rein. Du kannst also dich selbst nicht erlösen. So, deine Vergangenheit. Und die musst du von Gott erklären lassen, was mit deiner Vergangenheit ist. Die ist vergangen, die ist vergeben. Und wenn du getauft bist und getauft worden bist, dann darfst du sagen, ich bin tot, mich gibt es nicht mehr. Ich bin begraben, ich bin auferstanden zu einem neuen Leben in Christus. Und woher weißt du das? Gott hat mich gerechtfertigt. Und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben bist. Du musst dich nur noch dafür halten. Du kannst vieles aus deiner Vergangenheit nicht ungeschehen machen, musst auch nicht. Dass du jetzt so ein Findelkind bist, hier wie dieses Mädchen, wovon uns der Hesekiel-Prophet berichtet. Du kannst nichts dafür machen, nichts dafür, dass man dich ausgesetzt hat, dass man dich nicht gewollt hat, dass man dich abgelehnt hat, dass du unerwünscht warst oder das fünfte Rad am Wagen. Du kannst nichts dafür, dass man dich irgendwo ausgrenzte. Du kannst nichts dafür. Aber du kannst was dafür, genauso weitermachen wie bisher. Wenn du kannst hier diesen Teufelskreis unterbrechen. Wir haben alle, wenn wir ganz ehrlich sind, niemand von uns hat eine gute Vergangenheit. Sei ganz ehrlich. Niemand von uns. Deshalb haben wir auch keine gute Zukunft von uns aus. Es muss uns eine Zukunft gegeben werden. So, wenn wir nur auf uns selbst gestellt worden wären, dann wären wir unserem Schicksal erlegen. Wir wussten nichts Besseres. Deshalb haben wir das Beste gemacht und was wir gemacht haben, war immer falsch. Man hat dir keine Geburtshilfe, Lebenshilfe geleistet. Die meisten Leute, die gehen zur Schule, die lernen lesen und schreiben, aber die lernen nicht, wie man lebt. Wie man das Leben gestaltet, wie man positiv das Leben gestaltet, das lernst du nicht in der Schule. Man hat dich nicht fit gemacht für das Leben, dir keine Lebensgrundlage gegeben. Du warst verloren, ausgesetzt in diesem Dschungel, Dickicht und so weiter. Komm, schau zu, dass du durchkommst. Man hat dich sich selbst überlassen, das ist der Mensch. Und recht oder schlecht, jeder hat aus seinem Leben das Beste zu machen versucht, was er konnte. Und du hast das auch gemacht und vieles hast du falsch gemacht, verkehrt, weil du nicht besser wusstest. Wir haben versucht zu leben und zu überleben. Wir haben gekämpft und manchmal haben wir andere umgebracht dabei und sind schuldig geworden. Wir haben versucht, auf Kosten anderes zu leben und durchzukommen. Und wenn du ganz ehrlich bist, unsere Vergangenheit ist versaut. Ich sah dich in deinem Blut liegen. In deinem Blut, wir sind verdorben von Haus aus. Unsere Vergangenheit ist uns gestohlen, geraubt und zerstört worden. Dir ist das Leben regelrecht gestohlen worden, wenn du ganz ehrlich bist. Regelrecht alles, du bist beklaut worden, obwohl niemand bei dir eingebrochen ist. Satan hat deine Jahre gefressen. Du sagst, was ist aus meinem Leben geworden? Bin schon 70 oder bin 60 oder 50 oder 40 oder 30 oder 20. Was ist aus meinem Leben geworden? Was habe ich zustande gebracht? Deine ganze Vergangenheit aufgefressen, zersetzt. Das wurde dein Leben. Bis zu dem Augenblick, wo der Herr Jesus an dir vorüberging, aus der Ewigkeit, und dich sah, wie du in deinem Blut zappelst. Und er hatte Mitleid und Erbarmen mit dir, hat dich angenommen, so als Findelkind. Wir wollen diese Geschichte aufarbeiten, mal sehen, wie Gott dich jetzt verändert und was er an dir verändert. Er gibt dir dann eine neue Geschichte. Ich nahm dich auf, ich nahm dich nach Hause, ich habe dich adoptiert. Und Gott kann was. John Chain war mal bei uns in der Gemeinde, hat hier mal gepredigt, kommt ab und zu mal auch so vorbei, hat in Perm ein Waisenhaus und wir waren auch dort, wir haben auch dieses Haus dort unterstützt. Und als er das erste Mal dort war, hat er so Mitleid mit einem Mädchen gehabt, mit einem Kropf. Sehr schlecht äußerlich, also verkommen, wilde Haare. Und Gott hat gesagt, dieses Mädchen nimmst du und adoptierst und nimmst mit nach Amerika. Ohne seine Frau zu fragen, hat dieses Mädchen mitgenommen und dann die Operation bezahlt für das Kind, dann Ausbildung gegeben und dieses Kind ist jetzt seine Mitarbeiterin, seine Tochter. Also er hat sie adoptiert. Weißt du, und so hat Gott dich aus diesem Waisenhaus, dieser Welt rausgeholt, dich operiert, dich behandelt, dich gepflegt, dich ausgebildet, dir neue Kultur beigebracht, Englisch, Amerikanisch. Und dich dann zu einem anständigen Menschen gemacht, sodass du Russisch und das andere beides kannst. Und so wie diese Tochter von John Chain dient. Und Gott hat aus einem Nichts etwas gemacht. Das ist Gott. Er gibt dir eine neue Biografie. Und deshalb ist jetzt unwichtig, was du einmal warst und wo du herkommst. Die Frage ist, wo gehst du jetzt hin? Er hat dich angenommen und er ist dabei, aus dir einen anderen Menschen zu machen, dir eine neue Biografie zu geben. Du darfst bei Gott untertauchen. Und weißt du, was untertauchen ist? Du kriegst eine neue Identität. Deine Vergangenheit bestimmt deine Zukunft oder darf nicht bestimmen deine Zukunft. Bei den meisten Leuten bestimmt sie. Ja, wir sind arm, wir sind schwach, wir sind ungebildet, wir haben dies und wir haben jenes. Der Herr Jesus Christus ist der große Wiederhersteller. Er gibt dir sogar eine neue Story. Du musst jetzt üben. Ich heiße jetzt Kind Gottes. Und immer wieder, du übst, ich heiße jetzt Kind Gottes. Ich bin jetzt ein Christ, ich gehöre Jesus, ich bin dieser Eigentum. Ich bin gesegnet. Das musst du dir immer wieder einreden. Deshalb diese Proklamation, ich empfehle es euch, ihr müsst es immer wieder ständig euch vorsagen und vorbeten. Du kriegst neue Papiere, dein Leben bekommt neuen Inhalt, du bekommst neuen Glauben. Das Alte, was du bisher gehabt hast in deinem Leben, das hat dir nichts gebracht. Wenn es gebracht hätte, wärst du heute Abend nicht hier. Würdest du nicht auf der Suche sein. Die Opfer, die du damals gebracht hast in deinem Leben, dass du jetzt in deinem Blut dort liegst und zappelst und nicht weiterkommst, das hat dir nichts gebracht. Die ganzen Opfer. Und wenn ich die Geschichte anschaue, das ganze Alte Testament, die ganzen Opfer haben nichts gebracht. Hat irgendeines der Opfer Gott versöhnt? Tausende von Tieren wurden geschlachtet, mir tun die armen Tiere leid. Wie viel ist da geblutet worden und ausgeblutet worden? Durch unsere Opfer sind wir nichts anderes wie Mörder geworden. Tiere hinschlachten, hinschächten und so weiter. Unschuldige Tiere, unschuldige Lebewesen müssen sterben, nur weil man mit Gott versöhnt werden sollte. Und man hat doch keine Versöhnung bekommen. Und das ist das Schlimme dabei. Wenn man wenigstens Versöhnung bekommen hätte, aber man muss immer wieder das gleiche Ritual wiederholen, hat nichts gebracht. Und die Opfer wurden gesteigert, noch mehr Opfer. Und der Mensch hat sich veropfert. Kein deutsches Wort, aber trotzdem. Der Mensch hat sich veropfert und ist ausgeblutet vollkommen. Ich sah dich in deinem Blut liegen. So viel Blut, was in der Religion geflossen ist, es ist nirgendwo geflossen. Kein Metzger hat so viel Blut vergossen wie die ganzen Religionen. Ob es jetzt Judentum ist oder Heidentum ist, spielt jetzt keine Rolle. Unsere Vergangenheit ist verbrecherisch. Schon allein der Natur gegenüber. Und wir dachten, wir schaffen das, wir schaffen die Erlösung, wir bringen was zustande. Aber nein, es hat sich immer mehr verschlechtert. Je mehr sich die Menschen versuchen, sich selbst zu bessern, desto mehr verschlechtern sie sich. Schau die Gesellschaft an. Bis Jesus kam und er brachte die Wende. Er war anders als alle Religionsstifter, er hat sich selbst geopfert. Statt dass er von anderen Opfer verlangte, Jesus hat von keinem ein Opfer verlangt. Er hat sich geopfert. Total anders. Er sagt nicht, wenn ihr zu Gott kommen wollt, müsst ihr jetzt 1000 Ochsen schlachten. Nein, er ließ sich als der Sohn Gottes hinschlachten, als Opfer und sagte, ich versöhne euch, ich mache das alles gut. Er zeigt uns den Weg des Glaubens und der Liebe. Und deshalb ist es so wichtig, dass du nicht im Alten Testament dahin vegetierst, sondern anfängst im Neuen Testament zu leben. Denn das Alte Testament ist voller Opfer und grausam und brutal. Dein Leben darf nicht vom Alten Testament bestimmt werden, sondern vom Neuen Testament. Das ist ein ganz wichtiger Fakt. Ich sah dich in deinem Blut liegen. Gott hat dich mit Jesus besucht und hat so einen himmlischen Besuch abgestattet bei dir. Nicht wir haben Gott gesucht, sondern Gott hat uns gesucht. Bisher in der Religion, in welcher Religion auch immer, in allen Opferungsreligionen, da sucht der Mensch Gott zu gefallen. Da versucht der Mensch Gott günstig zu stimmen. Aber jetzt kommt Gott uns entgegen und versucht, dich gläubig zu machen. Dich günstig zu stimmen. Komm her zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Nicht wir helfen Gott, wie wir im Alten Testament den Tempel bauen und immer wieder den Tempel bauen und das klappt sowieso nicht. Nein, jetzt hilft Gott uns. Ein großer Unterschied. Im Neuen Testament baut Gott dein Haus. Da heißt es in Johannes 14, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und will wiederkommen und euch zu mir nehmen. Also nicht wir Menschen bauen Gott ein Haus, sondern Gott baut uns ewige Hütten. Und Jesus sagt zu diesem alten Tempel der Juden, in 3 Tagen reiß ich nieder und baue wieder auf. Also vergiss es. Obwohl der frisch eingeweiht. Und dann sagt er noch weiter, und da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Es muss also niederschmetternd sein. Jesus ist gekommen, um uns gerecht zu machen. Und seine Gerechtigkeit ist eine endgültige Gerechtigkeit. Das so der Hebräerbriefschreiber sagen kann, hier ist ein größerer als der Tempel, hier ist ein größerer als der Altar, hier ist ein größerer als Salomo, hier ist jemand größer als das und das und das. Im Alten Testament hat der Mensch versucht, Gottes Wünsche zu erfüllen. Im Neuen Testament erfüllt Gott unsere Wünsche und er wird euch geben, was sich das Herz wünscht. Bittet und es wird euch gegeben. Wir haben im Neuen Testament eine ganz andere Religion. Das Alte ist vergangen, es ist abgeschlossen, es ist vollbracht. Hier ist Gott unser Vater. Er ist jetzt unser Freund. Das ist etwas ganz Wesentliches. Das Judentum oder Heidentum hat keine Zukunft. Denn die ständige Opfern und ständige Geben und ständige Tun und ständige Leisten, was es auch immer ist immer rückwärts schauen. Da weiß man, was passiert, das müssen wir wieder irgendwie gut machen. Gott geht nicht rückwärts, Gott geht vorwärts. Wenn du rückwärts gehst, bist du ohne Gott und ohne Hilfe und ohne Beistand und ohne Segen. In der Bibel wird uns auch verboten, rückwärts zu schauen. Also wenn du leben willst, die Zukunft gewinnen willst, musst du aufhören, zurückzuschauen. Wir haben 5. Mose 7 und 5. Mose 12, wir haben die Völker damals Gott gedient und so weiter. Wenn du dich für die Vergangenheit interessierst, kommt Fluch über dein Leben. Also du solltest über deine Vergangenheit, was du auch immer bist, wo du herkommst, ja, wo komme ich her? Wer ist mein Vater, wer ist meine Mutter? Mir ist eigentlich egal, wer mein Vater, meine Mutter ist. Gott ist mein Vater und Gott ist meine Mutter. Also ich mache mir keine großen Gedanken über Vater und Mutter. Zerbricht mir auch den Kopf nicht über Vater und Mutter. Gott ist mein Erschaffer. Gott ist mein Erzeuger. Gott ist, der mich ins Dasein rief. Ohne Gott werde ich gar nicht hier. Und meine Zeit liegt in seinen Händen, mein Leben liegt in seinen Händen. Warum soll ich mich da, mein Vater und meine Mutter, mich so quälen? Wenn ich allem absagt, was er hat, gehört Vater und Mutter auch dazu, Bruder und Schwester. Diese ganze Sippe, die ganze Verwandtschaft. Ich gehöre Gott. Ich habe eine ganz neue Zugehörigkeit. Und deshalb, ich bin nicht mehr Deutscher, ich bin Deutscher. Aber ich kann morgen auch ein Russe sein, ein Chinese. Oder da werde ich halt ein bisschen Schlitzaugen wie einoperieren und dann geht es schon. Und weißt du, wenn du länger in einer Kultur lebst, dann weißt du nicht mehr, was du bist. Und du findest überall zurecht und Kinder Gottes finden sich überall zurecht. Wir sind allen gleich, den Griechen, Grieche, Juden, Jude, den Armenier, ein Armenier, den Türken, ein Türke. Es spielt keine Rolle, wo du herkommst, wo gehst du hin. Wir haben ein Ziel und das Ziel ist ausschlaggebend und unser Ziel ist Gott. So, wir haben die Völker früher gedient. Wenn du danach anfängst zu fragen, dich für die Vergangenheit zu interessierst, bringst du den Fluch. Und wir Deutschen haben genug Lehrgeld dazu bezahlt. Ich denke nur, diesen Pergamon-Altar, den wir hier aufgebaut haben. Und sagte, wie haben die dort angebetet? Was haben sie dort geopfert? Wie viel haben sie geopfert? Und der Fluch war da, die Stadt wurde geteilt und geviertelt. Also perfekt. Besser kann der Fluch nicht sich auswirken, als er sich in Deutschland ausgewirkt hat. Als die Deutschen angefangen haben, alle diese ganzen heidnischen Götzen hierher zu holen und aufzubauen. Und dann stehen sie da, ja, so haben sie das gemacht. Du bringst den Fluch über dein Leben, wenn du anfängst, in der Geschichte rumzuwühlen. Oh, wie viele Flüche sind da? Was sind die Sünden von meinen Vorfahren gewesen? Mich interessieren meine Sünden von meinen Vorfahren nicht. Ich lebe nicht das Leben meiner Vorfahren, ich lebe mein Leben. Und ich gehe nach vorne und ich gehe nicht nach hinten. Die Vergangenheit darf unser Leben nicht bestimmen. Die Ruinen dürfen nicht unser Leben bestimmen, was da alles da ist an Schutt und Schrott. Die Vergangenheit, die mag gut gewesen sein für meinen Vater und Großvater, aber es ist nicht gut für mich. Ich brauche was anderes, ich brauche eine Zukunft. Die alten Methoden, das gilt also auch nicht nur für Steine, das gilt auch für Methoden, Prinzipien, Formen, Rituale und so weiter. Sie dürfen mein Leben nicht bestimmen. Ich war auch heute nicht mehr mit der Pferdekutsche. Höchstens mit meinen Kindern zumal auf der Alp. Aber wir leben nicht mehr irgendwie in der Steinzeit. Nein, wir leben im Zeitalter der Weltraumfahrt, der Kybernetik und Computer und der hohen Technik. Wer in der Vergangenheit lebt, verarmt. Muss vorstellen, plötzlich die ganzen, da gibt es in Amerika eine Sekte, die Amish People, die von den Mennoniten abstammen, die montieren die Chromteile vom Auto, wenn sie schon ein Auto kaufen, die ganzen Spiegel und so weiter, alles ist eitel und so weiter. Man muss so leben wie in der Zeit von Martin Luther, sprechen auch noch die gleiche Sprache von der Zeit von Martin Luther und glauben, im Himmel wird altes Martin Luther Deutsch gesprochen. Und leben so im Altertum. Und was die haben? Die haben die höchste Selbstmordrate Amerikas. Das ist der Segen. Wenn du zurückschaust, zerstört man sich selbst, seine Familie, was es auch immer ist. Wir dürfen die Vergangenheit nicht glorifizieren. Und immer wieder, ach früher, damals, das war so wunderbar. Weißt du, das ist so, die Leute, die nichts mehr erleben, die denken immer an früher, damals. So fangen alle Märchen an. Aber wir leben in der Zukunft, Leute. Wir dürfen uns mit dem Unerreichten nicht zufrieden geben, mit den Enttäuschungen, mit dem Versagen und so weiter. Das ist passiert und jetzt, ich mache nicht da drum herum, sondern ich gehe jetzt weiter, ich stehe auf. Was haben die Juden groß erreicht mit ihren ganzen Opferungen? Was haben die Heiden erreicht mit ihren ganzen Zeremonien und Kulte und Rituale? Sie haben Gott nicht vertraut, die armen Juden. Sie mussten das lernen, immer wieder. Und was kannst du von den Juden heute lernen? Eigentlich nicht viel. Du solltest auf Jesus schauen. Jesus sagt, lernet von mir. Die Juden haben immer ständig gemurrt. Die sind kaum 3 Tage in der Wüste gewesen. Warum hast du uns rausgeführt? Warum verdursten wir hier? Warum gibst du uns nichts zu essen? Warum haben wir kein Fleisch? Und weißt du, was sie dann gemacht haben? Oh, damals, als wir noch in Ägypten waren, da haben wir noch Kümmel gehabt, da haben wir noch Knoblauch gehabt, da gab es noch Fische als Ration. Weißt du, Gott hat sie erlöst, Gott hat sie rausgeführt und die sehnen sich nach dem alten Ägypten. Ist es auch nicht manchmal so in deinem Leben, dass du dich nach dem von früher sehnst? Früher? Das ist die Vergangenheit, wenn du ans Früher denkst. Früher Knoblauch und Fische und Zigarette und dies und jenes. Also was du dein Leben so, wo du dein Leben so ergötzt hast. Soll die Rebellion, der Unglaube unserer Vorfahren damals, von den Juden hier insbesondere, unser Leben bestimmen? Gott hat sie zerstreut, den Tempel hat sie niederreißen lassen, ein paar Mal sogar. Was ist aus diesem Tempel geworden? Und zwar noch lange bevor die Römer zerstört, nachdem sie Jesus ablehnten. Nebukadnezar hat 500 Jahre davor den Tempel dem Boden gleich gemacht. Der Götzendienst der Juden, das darf nicht unser Leben bestimmen. Ich sah dich in deinem Blut liegen. Deshalb habe ich gesagt, lest nicht, oder ihr könnt weiter nachher Hesekiel 16 lesen. Und du bist stolz geworden und du hast dich überhoben und du hast dir was eingebildet. Weißt du, das darf nicht unser Leben bestimmen. Ich bin nur bei dieser einer Passage geblieben, dem ersten Teil, Hesekiel 16. Ich habe dich erlöst, ich habe dich gerettet, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Und das soll bleiben so und nichts anders werden. Und nicht anders werden. Und darüber sollten wir achten, dass wir nach weitergehen und nicht zurück. Ach, weißt du, so ein goldenes Kalb, jetzt ist der Moses da oben auf dem Berg und kommt nicht mehr runter. Jetzt bauen wir wie die alten Ägypter auch so ein Kalb und lassen so einen Ochsen da vor uns laufen. Als wenn man nicht genügend Ochsen hätte. Und so ein Schafskopf womöglich oder sonst was. Das soll unser Führer sein. Du siehst, der Mensch geht zurück und zwar zu den Niedrigen, zu Tieren, worüber er herrschen sollte, das macht er zu Göttern. Und das ist immer zurückgehen. Da, worüber man stehen sollte. Über Frösche, über Stechmücken, über Schlangen, aber das, daraus macht man dann Götter. Und die beherrschen dann einen, versuchen einen zu beherrschen. Das Alte Testament ist ein reines Geschichtsbuch und ich sage euch Leute, voller Verfluchungen und Verwünschungen, wenn du nicht machst, dann knallt's. Dann kriegst du richtig Angst. Die Flüche und Verwünschungen dürfen nicht unser Leben bestimmen, Leute, sondern Gnade und nochmals Gnade und abermals Gnade. Neues Testament ist ein Buch der Gnade und nicht von Flüchen und Verwünschungen. Und die Frage ist, wo lebst du? Lebst du im Alten Testament vor lauter Flüche und Verwünschungen? Da heißt es immer, was du siehst, wirst du ernten. Es stimmt. Aber im Neuen Testament, wir finden Passagen, wo du nichts siehst und erntest trotzdem. Halleluja. Du betest und du kriegst trotzdem. Oder du betest nicht und du kriegst trotzdem. Und der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Also, halt dich nicht an der Vergangenheit, an Prinzipien, Gesetzen, Dogmen, was es auch immer ist, an Philosophien. Jesus kam uns zu erlösen, und zwar vor der Macht Satans. Wir sind überwältigt gewesen alle, wir lagen in unserem Blut, niemand hat sich um uns gekümmert. Wer hat sich um dich gekümmert? Gibt es irgendjemand, der sich um dein Leben gekümmert hat? Vielleicht ein bisschen Vati, Mutti und ja, ein paar Freunde. Der Teufel hat dich in Gefangenschaft, in Abhängigkeit gebracht, süchtig gemacht, versklavt und so weiter. Und Jesus bringt dir die wahre Freiheit und sagt, Leute, entfaltet euch. Leute, lebt das Leben, was ich euch vorgemacht habe. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Liebt, vergebt, tragt einander, hofft, glaubt. Wer unter der Gnade lebt, lebt nicht mehr in der Vergangenheit. Da ist alles vergeben. Deine Schulden sind vergeben. Die Schuld, die dein Leben bedrückt und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Die Vergangenheitsfrage ist gelöst und geklärt. Wer unter der Gnade lebt, der interessiert sich nicht, was war gestern und vorgestern. Der interessiert sich, wie wird es morgen und übermorgen. Der nimmt die Fehler der Vergangenheit nicht mehr mit. Die sind am Kreuz abgehackt. Es ist vollbracht. Und es ist so wichtig, dass wir nicht mehr in der Vergangenheit leben, sondern in der Zukunft. In seine Wunden, nicht wir werden, sondern wir sind geheilt. Und wir leben im Jenseits, nicht mehr im Diesseits durch Christus. Wir leben weiter in ein anderes Leben. Wir leben nicht mehr im Alten Testament, sondern im Neuen Testament. Es ist ganz arg wichtig, dass du das heute verstehst. Also die Vergangenheit darf nicht deine Zukunft bestimmen. Das Alte Testament darf nicht deine Zukunft bestimmen, denn das Alte Testament hat keine Zukunft. Das hat immer auf Jesus hingewiesen. Alles, was im Alten Testament geschrieben stand, stand immer auf Jesus. Egal, es sind alle Schattenbilder auf Jesus. Das ganze Alte Testament ist nichts anderes, egal welche Passage du nimmst, egal wo du was aufschlägst, immer Hinweis auf Jesus. Und wer jetzt Jesus nicht hat, hat keine Zukunft. Dessen Leben geht weiter in der Vergangenheit. Man erinnert sich immer an früher Moses und Abraham. Und was sagt Johannes der Täufer? Die Axt ist schon an der Wurzel gelegt. Wer nicht umkehrt und wieder zurückkommt und den Herrn Jesus Christus findet, der wird abgehauen. Jesus kommt und bringt Leben in deine Vergangenheit. Alles spitzt sich und konzentriert sich auf Jesus. Und der Herr sagt, lass die Toten jetzt ihre Toten begraben. Komm und folge mir nach. Die Vergangenheit macht dich immer nur traurig. Versuch nur an deine Vergangenheit zu denken. Ach, was habe ich alles verloren? Wie viel Geld habe ich verspielt? Wie viel Geld habe ich verloddert? Wie viel Geld habe ich verfressen und versoffen? Überleg einmal, nicht nur, überleg einmal, wie viel Tonnen Fleisch isst du, bis du alt wirst? Und wie viel Hektoliter Wasser saufst du? Oder Bier oder Wein oder sonst was, bis du alt und grau wirst? Verstehst du, das ist ja tonnenweise. Und das macht dich traurig. Wo ist mein ganzes Geld geblieben? Ich habe geschuftet, gespart, gehofft, gegeben, geliebt. Zu Jesus kommt ein Zöllner, oder Jesus kommt zu ihm vielmehr. Und dieser Zöllner, Zachäus, der arbeitet seine ganze Geschichte auf. Guck mal, der Herr Jesus begegnet dem Zöllner, der Leben suchte, der wirklich eine schlechte Geschichte hatte, schlechte Vergangenheit hatte. Und wir alle haben schlechte Vergangenheit, habe ich vorhin gesagt. Brauchen wir gar nicht uns so schön tun, als uns irgendwie dann schöner machen und pudern. Und weißt du, hinter der Maske sehen wir alle gleich aus. Hinter dem Make-up. Und deshalb, Zachäus, ich muss zu dir kommen. Und du siehst, plötzlich verarbeitet er seine ganze Vergangenheit. Das ist das Erste, was passiert. Soll ich jemanden betrogen habe, soll ich das gemacht habe und so weiter. Und ich werde noch Gutes tun für die Zukunft. Und Jesus sagt, in diesem Haus ist Heil widerfahren. Der Zöllner im Tempel, der muss auch nicht viel tun. Und weißt du, du siehst die Leistungsreligion der Juden, der Pharisäer und Schriftgelehrten. Oh, ich faste, ich bete, ich tue das und ich gehe regelmäßig in den Tempel und ich gebe meinen Zehnten und ich mache das. Alles ist richtig und in Ordnung. Aber er denkt, er kann die Gnade verdienen. Du kannst die Gnade nicht verdienen. Du musst nur an die Brustmasse richtig klopfen und sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Und das Wunder passiert. Und er ging gerechtfertigt aus dem Tempel. Du musst also die Stunde deiner Rechtfertigung erleben, die Stunde deiner Begnadigung, Versöhnung und so weiter. Du wirst gebadet und gewaschen. Neu angezogen, neu eingekleidet, neu geschmückt, neu gesalbt. Und das ist die Wiederherstellung. Die Wiederherstellung ist, dass du wieder ein normaler Mensch wirst. Und der Heiland macht Menschen normal. Das ist Wiederherstellung. Dass sie nicht mehr verrückt sind und andere sollen Opfer bringen, andere sollen für dich bluten. Dieses ganze ständig, andere sollen für mich büßen. Andere sollen für mich schuld sein. Andere haben mein Leben versaut und vermurkst und vermagst. Nein. Ich bin begnadigt. Ich bin einer, der die Gnade fand. Das ist Wiederherstellung. Die Taufe ist ein Begraben worden für dich, du bist beerdigt, dich gibt es nicht mehr und du hältst dich dafür, ich bin tot. Puh, bei mir ist nichts zu holen. Mich gibt es nicht mehr. Also es müsste jemand anders suchen. Nach der Taufe hast du eine Berechtigung, ich bin eine neue Schöpfung zu sagen, nach der Taufe. Und halt euch dafür. Das alte Leben ist vorbei. Ich denke nicht mehr an früher. Und mit dem Moment, wo du aus dem Wasser rauskommst, musst du nicht mehr an früher denken. Der Teufel versucht dir ständig, die Rechnungen vorzuhalten und sagen, guck mal da, guck mal da, guck mal da. Der Herr hat die Handschrift, die gegen dich stand, ausgelöscht. Deine ganze Geschichte ist ausgelöscht. Lass uns zusammen sagen, ausgelöscht. Weißt du, was das bedeutet? Wenn Gott etwas hinter sich wirft, wenn er etwas auslöscht, das wirst du im gesamten Kosmos, im gesamten Universum nirgendwo mehr finden. Er hat es ausgelöscht. Deine Sünden. Und du sollst dich dafür halten, ich habe keine Sünde. Ich habe noch nie gesündigt. Ich habe noch nie gesündigt. Leute, ich bin in Christus eine neue Schöpfung und ich lebe ein Leben, als wenn ich noch nie gelebt hätte. Ein ganz anderes Leben, das neue Leben. Das Leben Gottes, ich bin begnadigt worden. Und er hat alles für mich bezahlt. Das ist das Wunder. Der Teufel möchte natürlich, dass du wieder die Leiche ausgräbst. Und wir sind ständig beim Ausgraben unserer alten Leiche. Und der Teufel hilft uns dabei, dass wir da mal das finden von uns und das finden, so ein Teil, so ein Knochen und so ein Knorbel und das noch und so weiter. Nein. Weißt du, und der Teufel möchte dich in die Vergangenheit wieder zurückholen. Und deshalb, ich warne euch, egal wo ihr hingeht, egal was ihr glaubt und was ihr nicht glaubt, ich warne euch, wenn wir im Neuen Testament leben, haben wir keine Berechtigung mehr, die alten jüdischen Feste zu feiern. Die haben mit uns nichts zu tun. Wir haben kein Recht, diese alten Geschichten aufzuwärmen von Anno dazumal, als Israel durch das Rote Meer zog, unsere Laubhüttenfeste und die ganzen Wüstenwanderungen. Das ist nichts anderes als die Fleischtöpfe Ägyptens wieder aufwärmen. Ja, das ist es, Leute. Und man sich wieder beweihräucht und bemitleidet und so weiter und heult. Wer die alten jüdischen Feste weiter feiert, bei dem ist die alte Leier noch nicht zerschlagen, zerbrochen. Der ist noch nicht richtig erlöst. Der hat noch nicht begriffen, was Erlösung ist. Ist jemand in Christus? Das ist eine neue Schöpfung. Da ist kein Jude mehr, kein Grieche mehr, kein Deutscher mehr, kein Amerikaner mehr, kein Mann, nicht einmal Frau. Also wir sind total anders. Wir sind unter der Gnade. Und wenn du diese alten Feste feierst, du kreuzigst Christus abermals, denn du bist, das führt alles, sind alles nur Schattenbilder, du hältst dich an Schattenbilder auf. All dieses Zeichen, ob es Laubhüttenfest war oder was es auch immer gewesen ist, das sind alles nur Schattenbilder auf Christus. Und ich halte mich nicht beim Schatten auf, wenn ich das Licht habe. In seinem Licht sehe ich das Licht, lebe ich das Leben Gottes. Also ich halte mich nicht an der Vergangenheit fest. Wer Passafest feiert, Laubhüttenfest feiert oder sonst noch andere jüdische Feiertage feiert und denkt, das ist wichtig, das ist heilsnotwendig, der hat den Jordan noch nicht überschritten. Der ist noch nicht im gelobten Land. Der lebt im Schatten. Im Schatten auf Jesus hin. Und er wartet immer noch auf den Messias bis heute, wann er kommt. Aber der ist gekommen, es wird kein anderer Messias mehr kommen. Wir sind erlöst, das war die Pfingstpredigt von Petrus, Apostelgeschichte 2. Wir sind erlöst von der väterlichen Lebensweise. Und dazu gehört alles, der ganze jüdische Zirkus. Wir sind erlöst von der väterlichen Lebensweise. Erlöste lebt nicht mehr in der Vergangenheit, sondern wie gewinnen wir die Zukunft? Statt eine Laubhütte zu bauen, bauen wir einen Mercedes. Ja, wir leben in der Zukunft, wir schauen nach vorne, wir bauen eine Rakete oder einen Düsenjäger. Weiter, also nicht Laubhütte da, sich verkriechen in eine Hütte und gucken da und tun so als ob. Weißt du, das ist genauso, wir gehen so zurück in die Vergangenheit, als wenn wir anfangen würden, da unter einer Eiche zu tanzen, bei den Germanen. Genau der gleiche, weißt du, unser Vorfahren. Wir sind erlöst von der väterlichen Lebensweise. Das ist für mich so wichtig. Als ich das alles so begriffen habe, habe ich mit so vielen Sachen aufgehört, die so fromm und religiös, so, ja, das steht ja in der Bibel. Aber wir leben im Neuen Testament und nicht im Alten Testament. Wir leben in der Erfüllung und nicht in der Vorbereitungsphase. Wir leben aus der Gnade, schon aus der Vollendung leben wir nicht, dass wir dahin streben. Bei uns ist schon alles vollbracht. Wir sind 2000 Jahre zu spät geboren. Im Neuen Testament haben wir einen anderen Gott, der die Sünden vergibt und alle unsere Gebrechen heilt. Da haben wir Versöhnung, Vergebung unserer Sünden. Ich muss einfach nicht da irgendwas jetzt büßen. Nein, ich muss meine Vergangenheit nur abschütteln. Und du musst aufhören mit diesen ganzen judaisierenden Prediger. Die versauen dich nur weiter nichts. Diese judaisierenden Prediger. Und Paulus regt sich über diese Burschen auf im Galaterbrief. Wer hat euch aufgehalten? Ihr habt so schön angefangen. Ihr habt so den Herrn geliebt. Ihr habt so in der Gegenwart Gottes gelebt. Und dann kamen welche, lasst euch beschneiden. Ihr müsst die Gesetze des Moses halten und. Ist ja, verstehst du, das ist nichts anderes zurück in die Vergangenheit. Das Gesetz Moses, das war richtig. Zu dem Zeitpunkt war es gut. Das war alles nur Vorbereitung auf Jesus. Aber jetzt ist das Vollkommene gekommen. Und ja, ihr müsst jüdische Feste feiern, ihr müsst Schofarhorn blasen, ihr müsst nach Jerusalem gehen. Und ich sage euch eines, dieses Jerusalem ist nicht das Jerusalem Gottes. Das Jerusalem Gottes kommt vom Himmel herab. Da brauchst du nicht hingehen. Ist schön, so voll Glorie. Für voll Glorie ist es schön. Und das Ganze, alles was so drumherum ist, um Israel und so weiter, ist voll Glorie, mehr nicht. Das Neue kommt von Gott. Das Vollkommene, die Stadt Gottes. Und das kommt vom Himmel herab und ist nicht in Palästina. So, du musst die Vergangenheit abschütteln, so wie im Herbst die Bäume ihr Laub abschütteln. Das ist Vergangenheit abschütteln. Und sich von diesen judaisierenden Prediger befreien, von Gesetz Moses, von wegen Beschneidung etc. Das ist alles Vergangenheit. Und wir sollten Leute rausschmeißen, die mit der Vergangenheit zu uns hausieren kommen und an die Tür anklopfen. Das sind Irrlehrer, Agenten Satans, die uns wieder in die Vergangenheit zurückholen. Also ich war noch keine zwei Monate in Berlin, da kommt doch jemand und sogar Pastor, Bruder, du musst dich beschneiden lassen. Hier in Berlin sind fast alle Pastoren beschnitten. Wieder dumme Rindviecher sind das, die sich beschneiden lassen, die nicht kapieren, um was es geht. Wir sind im Neuen Testament. Ja, wenn die gekommen wären, du musst dich taufen lassen. Das hätte ich akzeptiert, das ist biblisch für mich. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, aber nicht wer beschnitten ist. Aber du siehst, wir wundern uns, warum hier in der Berliner Szene, in der christlichen Szene, nicht geistlich der Durchbruch ist und so läuft, wie es laufen sollte, weil die Leute viel im Alten Testament leben und nicht mehr im Neuen Testament leben. Sie wandeln nicht im Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, das ist Freiheit. Freiheit von gestern und vorgestern. Freiheit von der Vergangenheit, von wegen sie beschneiden lassen. Wir predigen hier nicht ein Evangelium der Beschneidung, sondern ein Evangelium der Befreiung. Halleluja. Ein Evangelium der Befreiung. Tut mir leid, wenn es einige nicht passt, ich soll schlucken oder nicht. Es gibt noch andere Gemeinden. Wenn du judaisieren willst, geh zu diesen judaisierenden Menschen. Schau zurück. Schau zurück. Gott sagt, löse dich von deiner Vergangenheit. Bind dich nicht an deine Vergangenheit. Und die versuchen dich immer wieder zurückzuholen. Und hab mit diesen Leuten nichts zu schaffen. Wenn du das Ziel erreichen willst, du musst den ganzen Quatsch rausschmeißen. Mir ist das Bild von der Frau Lot. Frau Lot, Gott hat sie rausgeführt aus Sodom und Gomorra, ist sie erlöst worden. Sie hat sogar Engelberührungen, Engelerfahrungen gehabt. Sie ist also durch die Gnade Gottes rausgekommen. Und Gott sagt, schaut nicht zurück, schaut immer geradeaus. Und was macht diese liebe Frau? Noch einmal möchte ich sehen, wie meine Stadt verbrennt. Und sie wurde zu einer Salzsäule. Und was wir in dieser Stadt haben, wir haben Haufen Salzsäulen, die zurückgeschaut haben und zurückschauen. Früher, die Bibel sagt, wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Nach vorne schauen und nicht nach hinten schauen. Egal was es ist, ob Judaismus ist, ob Germanismus ist. Ja, ist das richtig oder so? Ist egal. Kommunismus ist. Welche ist man das auch sein mögen? Wir schauen nicht zurück, was wir zurückgelassen haben. Das haben wir zurückgelassen, das haben wir aufgegeben. Das hat uns weh genug getan, aufzugeben. Wir schauen nach vorne. Wir sind erlöst. Wer zurücksieht, an dem wird Gott keinen Gefallen haben. Oder wer zurückgeht, wer zurückfällt, an dem hat Gott keinen Gefallen. Also den meisten Gläubigen hat Gott keinen Gefallen heutzutage. Die können denken, was sie wollen. Das liest du nachher, du liest, wenn du Kapitel 16 Hesekiel liest, kannst weiterlesen. Ich habe vorsichtshalber nicht gelesen, aber ich habe es dir überlassen. Was dann passiert und du hast es nicht angenommen, du hast es nicht geliebt und du hast nicht geschätzt und hast nicht gewürdigt, was ich alles an dir getan habe. Nein, du bist diesen ganzen Ochsen nachgelaufen und Stieren und Götzen und. Und ich habe dich dahin gegeben. Und wir wundern uns, warum manche Leute dahin gegeben sind, weil sie wieder zurückgeben. In der Bibel gibt es eine Stelle, der Hund frisst, was er ausgekotzt hat. Das sind die Menschen, wie Gott manchmal Leute vergleicht, also die wieder zurück in die Vergangenheit gehen, die rückwärts schauen statt vorwärts. Die haben keine Vision nach vorne, die haben immer nur nach hinten. Jerusalem, Ölberg, Palästina, Israel, ist alles schön und gut, ich mag das Land. Also wenn ich wohnen könnte und die Frieden hätten, würde ich sofort dort unten wohnen. Wunderbares Land, gutes Klima. Orangenhaufenweise. Aber du kannst dich nur verwirklichen, wenn du nach vorne gehst. Nach vorne schaust. In der Vergangenheit hast du dich nicht verwirklicht. Also das ist alles verwirkt in der Vergangenheit, nicht verwirklicht. Die ganzen Vorschriften des Gesetzes konnten dich nicht verwirklichen. Sie haben dich nur entwirklicht und entweiht. Und dich entfremdet sogar von dir selbst und bist sogar komisch geworden. Ständig da schlachten. Vergiss das Alte und fang was Neues mit Gott an, nach vorne zu gehen. Das ist meine Botschaft. Epheser Kapitel 4, Vers 22. So legt nun von euch ab den alten Menschen, das Leben des alten Menschen. Wir müssen das so ablegen, den alten Menschen. Und dazu gehört auch die alte Religion, die alte Tradition, die alten Erziehungen und die alte väterliche Lebensweise. Da gehört alles dazu. Da gehören nicht nur deine Sünden dazu. Die meisten Leute denken, nur meine Fehler, die gebe ich zurück. Nein, da gehört das ganze Leben. Du bekommst in dem Moment, wo du Kind Gottes wirst, einen neuen Lebensstil. Du lebst Leben nach neuer Art, auf eine neue Weise. Du lebst nicht mehr so wie früher. Du schöpfst auch nicht mehr aus der Vergangenheit. In Jesaja Kapitel 43, Vers 18 wird uns schon darauf hingewiesen, auf das Neue. Da heißt es, achtet nicht auf das Vorige. Und in diesem Wort gehört alles, ist alles inklusiv. Und achtet nicht auf das Vorige. Denkt nicht, was früher war. Und da ist ja halb Israel damit gemeint. Auf das, was vergangen ist, sollt ihr nicht achten, was Gott zerstört hat, was Gott zerstreut hat, was Gott vernichtet hat, auf das sollte man nicht mehr achten. Seht hier, ich mache alles neu. Das ist Wort Gottes, Jesaja 43, 18. Gott lehrt uns, das Alte zu vergessen. Er lehrt uns, unsere Sünden zu vergessen. Aber auch, wo wir herkommen, und im Diensthaus, die Sklaverei, das, was du vergessen hast, diesen Schweinestall, du darfst alles vergessen. Nur eines darfst du nicht vergessen, den Herrn. Du darfst und sollst alles vergessen, nur nicht den Herrn. 5. Mose 6, Vers 12. Du darfst also alles vergessen, aber den Herrn nicht. Und der Herr tut neue Dinge. Vergiss, also der Herr sagt hier, Jesaja 43, achte nicht auf das Vorige. Selbst wenn dein Weg durch die Wüste ging, vergiss das alles, den ganzen Stress. Viele Leute denken, ach, was habe ich aufgegeben, was habe ich geopfert? Auch das ist nicht wichtig. Du lebst in die Zukunft. Vergiss Gott nicht. Und deshalb haben wir auch Abendmahl, wenn wir Abendmahl feiern, das Abendmahl ist eigentlich Gedächtnismahl. Ich soll mich immer wieder erinnern an der Erlösung Jesu Christi. Ich bin erlöst. Und du darfst deine Erlösung nicht vergessen, deinen Schöpfer nicht vergessen. Und vor allem, was Gott von deinem Leben wollte. In Jesus Christus hast du dich selbst entdeckt, dich selbst angenommen, dich selbst erlebt, dich selbst erfahren. Vergiss deinen Gott nicht. 5. Mose 8, Vers 11 bis 18 lese ich nicht, aber das kannst du durchlesen. Passt nur auf, dass du Gott nicht vergisst. Immer wieder. Also, das ist das Einzige, worauf du aufpassen solltest. Vergiss deinen Herrn nicht. Vergiss nicht, ihn immer als Herrn vor dir zu haben. Dass er immer das Sagen, das Kommando, das letzte Wort in deinem Leben haben. Vergiss nicht den Herrn. Und zwar in jeder Beziehung. Du sollst sogar das Wort Gottes an deine Hand schreiben, dass alles, was du tust, immer im Einklang mit dem Wort Gottes tust. An deiner Stirn sollst du das Wort Gottes schreiben, damit du alles, was du denkst, immer im Einklang mit dem Wort Gottes ist. Du sollst den Herrn nicht vergessen. Aber alles andere kannst du vergessen. Gott will, dass du auf ihn schaust, auf das Gute schaust und nicht auf die Defizite. Der Teufel sagt immer, weißt du das, kannst du dich noch erinnern von damals und so weiter, was dir da zugefügt haben, was hier passiert ist und so weiter. Die Fehler, er hilft dir, dass du die Fehler nicht vergisst. Und das ist, was du mitnimmst, die Versäumnisse, die Verletzungen, deinen Mangel, den Stress, den du gehabt hast. Denk nicht an das, was du an Negativen erlebt hast, sondern denk, was du durch Gott an Positivem erlebt hast, bis jetzt. Und fang an zu danken. Gott, ich danke dir. Ich danke dir. An das, was du ständig in deinem Leben denkst, das ist, was dein Leben bestimmt. Entweder gestern oder morgen. Das Heute gehört dir und hier bist du. In Friedenszeiten bist du entweder zufrieden oder unzufrieden. Vergiss nicht das Wort Gottes, wenn du unterwegs bist. Immer wieder das Wort Gottes an der Hand, an der Stirn. Jedes Mal, wenn du dich an Gottes Zusagen erinnerst, gewinnst du neue Kraft. Immer wieder, wenn du Gottes Wort vorhältst, denn Jesus sagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Also das Wort Gottes hörst du irgendwie durch deine innere Stimme und die werden lebendig zu dir. Und jedes Mal, wenn du das Wort Gottes hörst, erlebst du was Neues. Und deshalb kannst du nicht genug Wort Gottes hören. Und zwar Rhema-Worte, inspirierte Worte durch den Heiligen Geist. Worte, die dich weiterbringen. In Johannes Kapitel 6, Vers 63 sagt Jesus, die Worte, die ich spreche, die sind Geist und Leben. Die Worte, die ich spreche, sind Geist und Leben. Und diese Worte musst du hören. Geist- und Lebensworte. Also die machen dich lebendig, die beleben dich. Seine Worte kommen nicht leer zurück. Sie geben dir Glauben, sie geben dir Gesundheit, sie geben dir Orientierung. In Lukas Kapitel 22, Vers 61 und 62 sind zwei Verse. Da ist die Verleugnung von Petrus. Petrus war ein schlimmer Kerl, der hat große Fehler gemacht, immer wieder Fehler gemacht, aber er hat sich an seine Fehler nicht festgehalten. Und er hat die Fehler nicht geheiratet und sich mit ihnen vermählt und verlobt. Er hat Fehler gemacht und immer wieder aufgestanden und weitergemacht. Wieder, er hat so viele Fehler gemacht und der Herr hat seine Fehler repariert. Da hatte doch die letzte gute Tat des Herrn Jesus als Mensch auf Erden war, dass er jemanden Ohr anklebte. Unser Bruder Petrus hat es abgehauen. In seinem Fanatismus, in seiner Blindheit, in seinem Eifer. Der Herr repariert deine Fehler. Ich kann mir vorstellen, dieser Malchus, dieser Knecht, sogar bei der Verhaftung Jesu erlebt dieser Malchus ein Wunder. Sein Ohr, zuerst lag es im Boden und jetzt hängt es wieder dran. Ist alles in Ordnung. Du siehst also das Heilungswunder, ein Heilungswunder bei der Verhaftung erlebt, also dieser gute Mann ein Wunder, wobei das Kind Gottes, der Diener Gottes, dem das Ohr abhaut. Also Gott gleicht uns auf. Und wir müssen uns nicht schämen und genieren und sagen, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, jetzt kann ich Gott nicht mehr dienen. So viele Leute heutzutage machen Fehler und sie können vieles nicht. Für vieles, was in deinem Leben passiert, bist du nicht verantwortlich. Die Fehler sind da. Ich sah dich in deinem Blut liegen. Du wälzt dich in deinem Blut und zappelst und zappelst und zappelst. Gott will dich aufrichten. Und das ist meine Botschaft heute Abend. Vergiss deine Vergangenheit, damit du in der Zukunft leben kannst. Rapple dich auf mit der Hilfe Gottes, mit der Gnade Gottes. Und unser Bruder Petrus hat seinen Heiland verleugnet, seinen Herrn verraten. Schlimm. Er ist sich seiner Schuld bewusst und da heißt es, und er weinte bitterlich, als der Herr ihn ansah. Er erinnerte sich an die Worte Jesu, was er sagte, bevor der Hahn ein paar Mal kräht, hast du mich dreimal verleugnet. Er erinnerte sich an die Worte Jesu und immer, wenn du dich an die Worte Jesu erinnerst oder hörst, oder wenn etwas passiert, erinnerst du dich, hat nicht der Herr mich gewarnt, habe ich nicht die innere Stimme gehabt, hat nicht der Pastor gesagt, habe ich das nicht in der Bibel gelesen, du erinnerst dich und weinst bitterlich. Und genau das ist der Moment, wo du weitermachen solltest. Petrus weinte bitterlich. Du erlebst Fehler und Gott redet zu dir, während du diesen Fehler begehst, mitten im Begehen des Fehlers, redet Gott zu dir. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten, entweder ein Apostel zu werden oder Selbstmord zu betreiben. Judas Ischariot und Petrus haben die gleiche Sünde begangen. Eigentlich, also vom Gewicht ist die Sünde gleich. Der eine hat noch Geld dafür gekriegt und der andere, naja, ein Hahnenschrei. So, was ist schlimmer? Und du siehst, Petrus weinte bitterlich und wurde ein Apostel. Und wir lesen später nirgendwo, dass irgendwie jemand ihm Vorwürfe machen würde. Bruder, denk dran, was du getan hast, du hast den Heiland verleugnet. Aber Judas Ischariot, der hat alle diese ganze Prozedur der Wiedergutmachung gemacht, was man so nach der Bibel, nach der Schrift machen müsste, also ganz genau, er hat das Geld zurückgegeben, hat sich entschuldigt und gesagt, ich habe unschuldig Blut vergossen und er ist nicht fertig geworden mit seinem Problem. Du kannst an deiner Vergangenheit rummachen, so viel du willst, du wirst nicht fertig. Petrus weinte bitterlich. Judas hat bestimmt auch bitterlich geweint, aber er hat sich nicht an das Wort Gottes erinnert. An die Worte Jesu. Und wenn Judas sich an die Worte Jesu erinnert hätte, hätte er nicht am Baum gehängt. Wie Ärgernisse müssen kommen, durch wen die Ärgernisse kommen. Das ist okay, das hat Jesus gesagt. Und jetzt ist das Ärgernis durch mich gekommen. Aber Judas hat sich nicht an die Worte Jesu geklammert und ist mit seiner Vergangenheit untergegangen. Und du hast die Wahl. Entweder bitterlich zu weinen und sagen, tut mir leid, sorry, Entschuldigung, vergib mir, Herr. Und stehst auf und rennst weiter. Oder du hängst am Baum. Das ist die Möglichkeit. Löse dich radikal von deiner negativen Vergangenheit. Oder du hängst am Baum. Mach Platz für das Neue, weine bitterlich und häng dich nicht auf. Weißt du, Judas konnte sich selbst nicht vergeben. Weißt du, du musst anderen vergeben. Das kannst du. Das lernst du langsam, aber sicher. Aber sich selbst zu vergeben, das ist die größte Kunst im Leben eines Menschen. Sich selbst zu vergeben, ich vergebe mir selbst. Und das musst du mehr und mehr lernen, sich selbst, weil Gott hat dir vergeben, schon längst. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber jetzt sich selbst vergeben, die Vergebung anzunehmen für sich selber, für mich, Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist Gnade. Und du hast zwei Möglichkeiten, dein Leben zu zerstören, weiter heulen und oh, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Banden des Todes und klagen und jammern. Oder du stehst auf und machst weiter. Und gehst nicht mehr da zurück, wo du herkommst. Es ist wichtig, interessant zu sehen, Paulus, Saul von Tarsus, so ein frommer Kerl, bekehrt sich und nach ein paar Tagen predigt er das Evangelium, dient Gott und es geht alles so gut und wunderbar. Und dann kriegt er doch so einen blöden Gedanken, ich müsste doch nach Jerusalem mal gehen. Also was machen meine Geschwister dort in Jerusalem, meine Freunde, Bekannte, Studienkollegen, wie geht's denn hin? Und er sammelt Geld und geht nach Jerusalem, da kommt der Prophet Agabus und sagt, geh nicht hin. Gott hat ihn von Jerusalem befreit. Und ich sagte, das ist das, was ich hier sage, löse dich von deiner Vergangenheit, von deiner Geschichte, vom Judaismus oder was ist auch immer, Gesetz und Moses und der Vergangenheit. Aber unser Bruder Paulus, nein, er muss nach Jerusalem. Oh Herr, ich will nach Jerusalem. Egal, was der Heilige Geist sagt, egal, was die Geschwister sagen. Weißt du, eine Sache besteht aus zwei oder drei Zeugen. Agabus, dieser professionelle Prophet, der weiß halt, geh nicht. Die Geschwister überall weinen und sagen, Bruder, ist es nicht richtig, du sollst nicht nach Jerusalem gehen. Bande und Tod und alles warten dich dort. Und er geht, der hat in Jerusalem überhaupt nichts ausgerichtet. Da glaubte, der könnte was ausrichten, aber der konnte nichts ausrichten. Er hat sich Kopf geschoren, kahl geschoren, das Opfer gebracht, geht zu der ersten Gebetsstunde und wird sogar auf der Stelle verhaftet. Die wollen ihn sogar lynchen. Das ist die Geschichte und geht und verpasst einen großen Teil seines Lebens. Und Gott war gnädig, dass er nachher als Gefangener nach Rom transportiert wurde. Dann konnte erst nach dem Schiffbruch begann wieder seine Geschichte ganz neu. Aber das war sein Schiffbruch. Nachdem er sich umdrehte und zurückging nach Jerusalem. Da, wo Gott dich rausgeführt hat, hast du nichts mehr zu suchen. Da, wovon Gott dich erlöst hat, hast du nichts verloren. Gott hat dich befreit. So, Paulus wurde befreit, aber nein, er muss zurück. Er muss zurück. Er muss zurück. Er muss zurück. Lebst du in der Zukunft oder in der Vergangenheit? Auch wenn du manchmal sagst, ja, ich möchte mal so in der Disco meine alten Freunde nochmals besuchen. Und ich kann dir schriftlich geben, du wirst nicht überleben. Paulus hat in Jerusalem nicht überlebt und nichts ausgerichtet. Schade um die Zeit, die er dort verbracht hat. Du lebst nach dem Willen Gottes und Gott sagt, pflüget ein neues. So steht es im Wort Gottes immer wieder. Denkt nicht mehr an das Frühere und fangt an, was Neues auszusehen. Derselbe Acker, derselbe Boden, aber neue Saat. Neue Frucht, neue Ergebnisse. Du erweiterst dabei deinen Horizont und so weiter und schau nicht zurück. Lukas 9, 62. Du hast die Hand an den Flug gelegt und jetzt geht's vorwärts. Hast du schon jemanden gesehen, der rückwärts flügt? Der rückwärts irgendwie was macht und so weiter. Du magst alles verloren haben. Dein Beruf, deine Familie, deine Freunde, dein Zuhause. Schau nicht zurück, was du aufgegeben hast. Schau nach vorne, was du gewinnen kannst jetzt durch Jesus Christus. Durch Klagen und Jammern wird dein Leben nicht besser. Da löst du kein einziges Problem, sondern die Probleme werden nur größer. Durch Bedauern und so weiter wirst du auch nichts verändern. Bei dir mag alles zusammengebrochen sein. Und du sagst jetzt, ja, ich bin auf dem halben Weg. Und jetzt dieser halbe Weg, verstehst du? Also du bist schon so weit gegangen, aber jetzt alles futsch, alles verloren, alles am Ende. Und es wird noch viel mehr. In Amerika hat sich jetzt auch ein großer Geschäftsmann sich das Leben genommen. Also es geht, da werden sich noch ganz andere sich das Leben nehmen. Nicht nur deutsche Geschäfte, sondern weltweit, die aufgebaut haben, die Millionen zusammengehortet haben. Alles bricht plötzlich zusammen auf dem halben Weg. Du kannst dir das Leben nehmen oder du kannst dich stellen, dich im Spiegel angucken und sagen, guck mal, Gott hat mir alles vergeben, ist egal, was da passiert ist, ich wage noch einmal von vorne. Und wenn du zurückgehst, den halben Weg, wo du jetzt stehst, der halbe Weg zurück ist der halbe Weg und der halbe Weg nach vorne ist auch ein halber Weg. Aber wenn du zurückkommst, die lachen dich alle aus. Geh weiter zum Ziel, bis du das Ziel erreichst. Je mehr du vorwärts gehst, desto mehr wird Gott dir helfen. Desto mehr wird sich das Land dir öffnen. Flüget ein neues, fang was Neues an. Lass den Film nicht rückwärts laufen. Verstehst du so, wenn du so einen Film rückwärts läufst? Lass den Film nach vorne laufen. Triff eine Entscheidung und sag, nein, ich halte mich da nicht auf. Ich beiß die Zähne zusammen und ich riskiere und so weiter. Ich gehe durch diese dunkle Wolke. Ich wage durch das finstere Tal, dein Stab und Stecken trösten mich. Du musst diese negativen Gedanken überwinden lernen. Was denken meine Freunde, was denken meine Nachbarn, was denken meine Verwandten? Die geben dir sowieso nichts. Die haben sowieso kein Herz für dich. Vergiss doch, was die denken oder was in der Zeitung drin steht. Nichts ist älter wie eine Zeitung von gestern. Vergiss es. Wir wollen immer bei den anderen gut stehen und deshalb erreichen wir nichts. Stehe zu dir selber. Gott hilft dir, wenn du dich von deiner Vergangenheit bereit bist zu lösen. Weine bitterlich. Und dann bist du gelöst. Verstehst du? Eine Nacht mal durchgeheult, eine Nacht mal auf dein Angesicht gelegen und Gott hilft dir zu vergessen. Wer die Zukunft gewinnen will, der muss anfangen, mit der Gnade Gottes zu leben. Was ich bin ich allein jetzt aus Gnaden. Das ist nicht mehr mein Verdienst, sondern die Gnade Gottes. Die Gnade lehrt uns, mit den Schwierigkeiten fertig zu werden, vor den Schwierigkeiten sich zu stellen, den Schwierigkeiten zu widerstehen. Und Gott hat zu Paulus gesagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also, ich muss gar nicht stark sein. Ich muss niemandem was beweisen. Ich muss niemandem was zeigen, was ich bin und kann. Und Gott hat Paulus geführt. Und du sollst in der Freiheit weitergehen und nicht nach Jerusalem tippeln. Dort hast du nichts verloren. Lass dich erlösen von der Vergangenheit. Es tut vielleicht weh. Vielleicht sagst du, ich möchte noch einmal auf den Straßen gehen, wo ich mal gegangen bin. Noch einmal das Haus sehen und so weiter. Weißt du, das mag sein, aber du wirst gefangen. Und ich warne, gib dich nicht mit Leuten, von denen Gott dich getrennt hat, nochmals ab. Was Gott vollbracht hat, das ist vollbracht. Wovor Gott dich erlöst hat, davon bist du erlöst. Und wir sind von dem alten Wesen erlöst. Jesus sagt, den Alten ist gesagt, ich aber sage euch. Und das ist ganz wichtig, Jesus hebt das Alte auf, die ganzen frommen Sprüche. Den Alten ist gesagt, das und das und das und das und das und das, aber ich sage euch. Wir haben ein ganz neues Evangelium, eine ganz andere Botschaft. Was den Alten gesagt ist, das mag stimmen, das war gut für sie, aber nicht mehr gut für dich. Du musst dich trennen. Es tut weh, aber Gott hat ein Förderungsprogramm für dich, wie du mit Zweifel, Angst, Verwirrung und Enttäuschung zurechtkommst, auch in der Wildnis, auch diese negativen Gefühle. Ja, ich weiß, ich spüre und so weiter. Aber du gehst durch dieses Gespür, sei furchtlos. Und die Heilige Schrift sagt, fürchte dich nicht. Schwierige Dinge sind immer vorne, die liegen immer vor dir. Das Leichtere ist, umzukehren zu den Ägyptern zurück. Ja, glaubst denn du doch im Ernst, dass irgendein Ägypter auf die armen Israeliten wartet? Ha, jetzt kommen die. Sie sind beklopft. Die sind jetzt im Trottel Moses nachgelaufen. Die werden was erzählt haben. Guck mal an. Die warten nicht auf dich. Dein Haus ist schon von jemand anders bewohnt. Und deine Arbeit hat schon jemand anders. Wenn du zu den alten Ägyptern wieder zurück willst, lass uns wieder umkehren und nach Ägypten zurückgehen. Du siehst dieses dumme Denken, lass uns wieder zurückgehen. Vergiss, was du früher warst. Du bist getauft, du bist ein neuer Mensch in Christus und du gehst weiter. In Hebräer 5, Vers 11 heißt es, es gibt noch so viel zu sagen, aber wir wollen fortfahren. Mir gefällt dieser Spruch, wir wollen fortfahren. Es gibt noch so viel, was gut und recht und gut und so weiter und in Ordnung ist. Wir wollen fortfahren und wir wollen aufhören. Und da heißt es, wir wollen aufhören von den Taufen und wir wollen aufhören von diesen ganzen Krimskrams und alles drum äußerlich und so weiter. Wir wollen fortfahren, fahr fort. Also lebt nicht in so kickerles Zeug und Haarspalterei. Das Schlimmste im Christentum ist, bei den Christen nachher, jetzt nicht mehr bei den Juden, jetzt sind wir bei den Christen. Die Leute haben entdeckt, man soll sich die Füße waschen, also Fußwaschung, Johannes 13. Dann haben sie sich gestritten, soll man einen Fuß waschen, zwei Füße waschen, linken Fuß oder rechten Fuß. Du weißt, und da sind Gemeinden sogar in Brüche gegangen, nur weil sie sich gestritten haben, wie viele Füße sie waschen sollen. Oder wie sich die Füße waschen. Und genau das ist, wie der Teufel will, lasst uns fortfahren. Ist es okay, haben wir gemacht, haben wir halt mal einmal einen Fuß gewaschen, nächstes Mal machen wir einen anderen oder beide Füße zusammen oder... Oder auch mit der Salbung, wie viel Öl darf man verwenden bei der Salbung? Was glaubt ihr, wie viel Streit es in christlichen Kreisen gibt? Darf man nur Tropfenöl oder muss man einen ganzen Kübel ausschütten? Wie geht man damit um? Oder alle möglichen Dinge äußern. Dinge. Lasst uns fortfahren, nicht uns an diesen Dingen aufhallen, die wir mal erkannt haben, die gut waren und so weiter, sind gut. Und sind alles, was in der Heiligen Schrift ist, ob es im Alten Testament oder im Neuen Testament ist, war gut und ist gut. Aber nicht immer funktioniert es und nicht immer ist es notwendig und auch nicht lebensnotwendig und auch nicht heilsnotwendig. Das Einzige, was heilsnotwendig ist, Jesus Christus anzuerkennen, Gott nicht zu vergessen. Das ist heilsnotwendig, alles andere ist Fassade und darüber kann man reden, das Fundament muss stimmen. Über die Fassade, die Außenfarbe und so, die Inneneinrichtung, da kann man reden. Aber das Fundament, das ist Jesus Christus, Halleluja. Und das ist die Wahrheit. Und das Alte Testament hat darauf hingewirkt und das Neue Testament sagt, es ist geschehen. Es ist passiert. So, Gott will deinen Fortschritt. Gehe also furchtlos vorwärts. Als Cortés Südamerika eroberte oder nach Südamerika kam, hat er genau das Gleiche gemacht, was die Römer gemacht haben, was sie Großbritannien auch erreicht haben. Die haben die Schiffe angezündet, damit niemand auf die dumme Gedanken kommt, zurückzukommen. Und Cortés hat sich gesagt, also, wir müssen jetzt durch den Dschungel durch, ob wir wollen oder nicht, es bleibt uns nichts mehr anderes übrig, es gibt kein Schiff mehr zurück. Jetzt müssen wir nach vorne gehen und jetzt müssen wir das Land erobern. Aber solange du dir noch eine Hintertür offen lässt, so eine Beziehung, so Kontakt und so weiter, das wird dich immer wieder einholen und dich immer wieder zurückholen. Gott will deinen Fortschritt, er will dich weiterführen und wir müssen uns nicht immer nach den alten Fleischtöpfen Ägyptens sehnen, wir müssen weiter. Es gibt Gemeinden, die sind voll von geistlichen Babys, die immer nur Milch und Saft wollen und so weiter, nur unterhalten werden wollen. Gott sagt, lass uns fortfahren, weiter. Reif werden, die nächste Stufe, die nächste Klasse erreichen, auf dem nächsten Level zu kommen. Lass uns weiter fortfahren. Das war gut, Pastor Matthew, das war gut, aber lass uns weiter fortfahren, weiter, mehr sehen. Was hat Gott noch für uns vorbereitet? Wir wollen in der Schrift selber forschen, selber graben. Gott will dich weiterbringen, vorwärts bringen. Und wie weit willst du mit deinem Gott gehen? Wie tief? Ezekiel 47, wenn wir weiterlesen, 1 bis 12. Willst du nur bis zum Knöcheln ins Wasser steigen? Oh Herr, das reicht. Also ich habe so nasse Füße. Die tut mir so gut. Oder willst du bis zum Knie ins Wasser? Wie tief, wie weit willst du mit deinem Gott gehen? Aber Herr, das ist so gefährlich. Wir wissen nicht, was kommt. Und der Herr sagt weiter. Und das ist, wie Gott uns führt. Und Gott will uns in einen Punkt bringen, wo wir Wasser bis zum Hals haben. Aber sagt er, aber jetzt reicht's mal, lieber Gott. Aber Gott sagt, nein, noch weiter. Und du siehst, das ist der Plan Gottes. Gott will dich so weit bringen, dass du dich den Fluten übergibst und dass die Fluten dich tragen. Und du merkst, Mensch, das ist doch wunderbar. Und ich muss nicht immer den Boden berühren. Gott will, dass wir weitergehen. Die Temperatur im Gottespool ist anders, als wir denken. Manchmal schmeißt Gott uns so ins eiskalte Wasser, fordert uns mit allem heraus und sagt, jetzt mach das, guck mal, wie du da durchkommst. Sei nicht so zimperlich und nicht so ängstlich, fürchte dich nicht. Deshalb ist, wenn Gott etwas anfängt, sagt er immer, fürchte dich nicht, weil du fängst an zu zittern und zu beben. Fürchte dich nicht. Und deshalb ist auch die Gemeinde nötig. Deshalb brauchst du Gottesdienste wie diesen, die dich ermutigen. Hebräer 3, Vers 13 sagt, ermutigt euch täglich einander, solange es heute heißt, ermutigt. Und ich möchte dich ermutigen, schau nach vorne und nicht nach links und nicht nach rechts. Und dann fährst du richtig im Leben. Ich habe Autofahren gelernt in Turin und Mailand. Obwohl ich in Deutschland auch Auto gefahren bin, aber in Turin und Mailand. Und wir waren dort im Urlaub und was ich gesehen habe, ständig knallt es, aber es sind immer Ausländer, bei denen es knallt. Die fahren drauf und was weiß ich. Und dann habe ich einfach in Turin bei Fiat, wo ich dort war, habe ich gefragt, sagen Sie mal, ein Taxifahrer, der hat Deutsch gesprochen, erklären Sie mir, wie fahrt ihr Italiener? Unfälle haben immer nur die Deutschen, die Ausländer. Aber wie fahrt ihr? Ihr fahrt wie wild und hupt und bremst und so weiter. Die haben damals noch viel mehr gehupt wie heute. Und ihr hupt und so weiter. Was macht ihr? Dann sagte mein Herr, wir schauen aber nur geradeaus, links und rechts und hinter uns interessiert die Welt nicht. Die sollen selber aufpassen. Und genau so ist es. Wenn du in deinem Leben leben willst, du musst nur geradeaus gucken auf den Herrn. Das links und rechts und hinter dir, das darf dich nicht groß interessieren. Was machen die? Wie reagieren sie? Wie benehmen die sich? Die müssen selber aufpassen. Du lernst geistlich zu leben hier in dieser Gemeinde. Mach dich bereit für das Neue. 2009, lass das Alte fahren. Alles, was 2008 so gut war, das darfst du zurücklassen. Denn du gehst jetzt in einen neuen Abschnitt. Und diese Zeit, die jetzt vor uns liegt, ist eine andere Zeit, total andere Zeit. Leute, in Amerika wird es in der nächsten Zeit noch knallen. Wartet noch ein paar Tage, ein paar Wochen ab und so weiter. In der Welt kriselt es überall. Und deshalb, wenn du nicht gelernt hast, mit Gott zu leben, auf Gott allein zu schauen, Gott allein zu vertrauen, auf Gott allein zu hören, dann kannst du einpacken. Es ist höchste Zeit, dass wir lernen, mit Gott zu leben. Und nicht mehr auf Brüder und Schwester. Es gibt Prophezeiungen. Ich habe heute Morgen eine Prophezeiung bekommen. Jemand schickt mir aus Amerika. In dem nächsten Jahr wird es großen Knall in christlichen Kirchen und Gemeinden geben. Die ersten mit dem Geld fängt es an bei vielen und so weiter. Und dann wird es Spannung geben. Die Leute werden unzufrieden und so sagen, warum? Und wir werden viele bloßstellen und sagen, warum habt ihr uns nicht die Wahrheit gesagt? Warum habt ihr uns nicht aufgeklärt? Warum habt ihr das und so weiter? Der Heilige Geist hat einigen Menschen, also Männern und Frauen Gottes, die eine prophetische Gabe haben, gesagt, also in den christlichen Kreisen, christlichen Gemeinden, in charismatischen Kreisen insbesondere, wird es einen großen, riesigen Knall geben. Ich wünsche nicht das für uns hier, aber der Teufel wird nicht schlafen. Und der Teufel wird Gläubige verwirren, verunsichern, falsche Propheten, falsche Prophezeiungen etc., was soll alles kommen. Wenn du nicht auf den Herrn guckst, bist du verloren. Wenn du deinen Heiland nicht kennst, bist du verloren. Deshalb, vergiss das Alte, vergiss die Menschen um dich, schau nicht auf Menschen, schau nicht auf ihre Fehler, weißt du, du hast genug Fehler für dich selber, guck mal, beschäftige dich doch mal mit deinen eigenen Fehlern und schau nicht, was die anderen für Fehler machen, was die anderen nicht machen. Heutzutage ist ja schon gang und gäbe in Berlin, die meisten Leute können nichts mehr bezahlen in den Gemeinden. Die können den Pastoren nicht mehr bezahlen, müssen es entlassen, kündigen. Und es geht so permanent. Und ich sage, die Not wird anheben. Das Gericht fängt am Hause Gottes. Da fängt Gott an. So, es wird so eine riesige Schockwelle durch die Christenheit gehen. Mehr denn je zuvor und plötzlich geben die alles auf. Und jetzt wird sich herausstellen, du wirst alles zurücklassen müssen. Vergiss deine Vergangenheit, vergiss deine Sünden, vergiss deine Fehler, vergiss alles, was du dir eingebrockt hast. Ich denke nur an Jakob. Jakob steht vor einem neuen Lebensabschnitt. Er soll über den Jabbok gehen, ins gelobte Land, in das Land der Väter. Gott hat ihm gesagt, geh nach Hause. Also diese Heimkehr, für uns vielleicht ein Bild der Entrückung, Jesu Wiederkunft. Geh nach Hause und plötzlich wird es ihm mulmig. Dort wohnt ein Zwillingsbruder von mir, der Esau. Und er ist böse auf mich. Ich habe ihn betrogen. Aber es sind ja schon 21 Jahre her. Wer weiß es, ob der das noch alles weiß. Aber je näher er dem gelobten Land kommt, je näher er der Heimat kommt, desto stärker wird der Druck, der innere Druck. Der innere Druck ist viel, viel schlimmer als der äußere Druck. Und keiner weiß es. Schweißhände, Schweißfüße und zittert. Essen schmeckt nicht mehr. Die können noch so gut kochen. Die Kinder interessieren nicht mehr. Und er teilte seine Heere, du siehst also, was er alles macht, Spaltung, Teilung etc. Und dann geht er ganz allein und ringt eine ganze Nacht mit Gott. Und das war die Wende. Und in dieser Nacht begegnet er dem Herrn, kämpft mit Gott und Gott gibt ihm einen Namen, Israel. Da ist das erste Mal, wo das Wort Israel vorkommt. Und du hast nicht mit Gott, sondern mit Menschen gerungen. Israel. Jakob hat eine ganz neue Identität bekommen. Und als jetzt der Esau seinem Bruder Ex-Jakob begegnet, dann sagt er, das bist du nicht du. Das ist Israel. Das ist Gott, dem ich jetzt begegne. Jetzt sieht er Esau und er muss ihn umarmen und küssen und lieb sein, weil er jetzt Gott begegnet in Jakob. Und das war zuerst mal Betrüger und Gauner und Schlitzohr und Cooler. Clever und was man so nennen könnte, diesen guten Jakob. Und jetzt begegnet er einem Heiligen. Der Gott ist ihm begegnet. Wenn Gott dir begegnet ist, hast du eine neue Identität. Es ist alles vorbei. Deine Lügen sind vorbei, deine Gaunereien sind vorbei, deine Betrügereien sind vorbei. Alles ist vorbei. Du bist jetzt Gotteskämpfer. Wahnsinn. Israel bist du jetzt. So wird man Israel. Und nicht alle, die zu Israel gehören, sind Israel, sondern die, die so sich durchgerungen haben, wie Jakob durchgerungen hat und sich durchgekämpft haben. Im Psalm 92, Vers 12, eine schöne Stelle. Ich habe hier eine andere Übersetzung ein bisschen gelesen. Die Gerechten entfalten sich wie Palmbäume. Der Gerechte ist wie ein Palmbaum. Die Gerechten entfalten sich wie Palmen. Psalm 92. Weißt du, wenn du mit Gott Kontakt bekommst, mit Gott Berührung bekommst, wirst du zu einem Palmbaum. Die Gerechten sind wie ein Palmbaum, gepflanzt am Wasser etc. und so weiter. Und das ist interessant, diese Passage. So ein Palmbaum. Als ich irgendwo jetzt vor einigen Wochen so diesen Hurrikan und von den Hurrikanen sah, aus Mexiko und diese Golf von Mexiko gesehen habe, das hat mich fasziniert. Die Palmen in diesen in den Orkanen, die beugen sich bis zu Boden fast. Die brechen nicht ab, die beugen sich nur. Der Gerechte ist wie ein Palmbaum. Der Sturm kommt und der beugt sie bis zu Boden fast. Das ist der Zustand vom Palmbaum. Das ist, warum die Bibel sagt, der Gerechte ist wie ein Palmbaum. Die Stürme kommen über unser Leben und wir beugen uns, gehen in die Knie, beugen vor dem Herrn, und ist der Sturm vorbei, steht der Palmbaum wieder auf. Das hat Gott mir gezeigt. Das ist der Gerechte. Der Gerechte steht wieder da und breitet seine Blätter wieder aus. Aber er beugt sich im Sturm, beugt sich, er gibt dem Sturm nach, er kämpft nicht gegen den Sturm. Die deutsche Eiche, die natürlich steht und bricht natürlich sich das Genick dabei. Aber der Palmbaum beugt sich. Der Gerechte ist wie ein Palmbaum. Orkane, Stürme und so weiter können eine Palme nicht brechen. Und ich habe gedacht, ist es wahr wirklich? Und ich habe nachgeguckt, ist es wahr. Der Baum kann gebogen werden, aber kann nicht gebrochen werden. Die Gläubigen, die können in dieser Phasen des Gerichts, der Katastrophen, die auf der Welt zukommen, die werden gebogen. Es wird uns alle betreffen. Aber ist der Sturm vorbei, stehen wir wieder. Fehlen ein paar Blätter, das ist aber nicht schlimm. Ich stehe. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Und das ist das Geheimnis. Lebe das Geheimnis der Palme. Floriere, indem du bereit bist, nachzugeben, Kürzen zu treten, dich vor den Stürmen zu beugen, in die Knie zu gehen und sagen, Herr, meine Zuflucht finde ich bei dir. Du bist meine Ruhe, mein Trost. Wir überleben, wenn wir nachgeben. Wir überleben, wenn wir aufgeben, sogar das alte Leben. Nach jedem Sturm ist die Palme noch widerstandsfähiger und die Wurzeln noch mehr in die Tiefe gelassen. Das Geheimnis von Palmen ist, dass sie sogar in der Wüste überleben, in Elam, Elam war das, glaube ich. Mit E fängt die Oase an. Da waren 70 Palmen und das mitten drin in der Wüste. Und das Geheimnis der Palme ist, eine Palme hat bis zu 70 Meter tiefe Wurzeln. Und deshalb kann sich so ein Baum beugen, weil es so tiefe Wurzeln hat. Weißt du, ich kann nicht gebrochen werden. Meine Wurzeln sind im Herrn. Und ich beuge mich jetzt. Ist egal, wenn die Haare ein bisschen zersaust sind und die Blätter ein bisschen zersaust sind. Ich beuge mich und ich richte mich wieder auf. Das ist der Gerechte. Der verzweifelt nicht. Er weiß, der Sturm wird vorbei sein. Und Gott weiß, dass Stürme kommen. Und deshalb hat er dich so geschaffen und in dir alles hineingelegt. Du kannst geknickt werden, aber nicht zerbrochen werden. Den glimmenden Doch wird er nicht auslöschen, das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen. Das ist der Herr. Also du musst dich nicht fürchten, ich werde es nicht überleben. Nein, du bist ein Palmbaum als Kind Gottes. Du stehst in der Oase des Herrn. Petrus weinte bitterlich und ging weiter und wurde ein Apostel. Keine Waffe, die gegen uns geschmiedet wird, hat Wirkung und wird Wirkung haben. Ich sah dich in deinem Blut liegen, ich habe dich gewaschen, dich gepflegt, dich hochgepäppelt. Ich bin mit dir, wo du auch hingehst und was du machst und was dir passiert und was du erlebst. Ich bin immer mit dir. Wenn du das begreifst, dann schaust du nur nach vorne, links und rechts und hinter dir. Du hast zwar Rückspiegel. Du siehst, komme ich hier vorbei, komme ich hier nicht vorbei. Manchmal streifst du nicht. Aber du solltest dich an ein paar Kratzer dich nicht aufhalten, in deinem Leben vorwärts zu gehen. Du sollst dich nicht aufhalten und dich behindern lassen. Ja, jetzt habe ich eine Schramme. Du kannst mit der Schramme noch lange leben. Und diese Schramme wird dir nicht wehtun. Weißt du, häng nicht an diesem heiligen Blechle in deinem Leben, was dein Leben ausmacht. Ja, aber was denken die Leute? Also ich habe aufgehört, danach zu schauen, was die Leute denken. Ein deutscher Dichter hat einmal gesagt, ist der Ruf mal ruiniert, lebt man ungeniert. Ist der Ruf einmal demoliert, kannst du ungeniert leben. Weißt du, du kannst nicht... Dein Ruf ist noch nicht demoliert, du hast noch nicht bitterlich geweint wie Petrus. Verstehst du? Ich kenne dich, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Und das Mädel weiß ganz genau, wovon sie spricht. Deine Sprache verrät dich. Und dann, kikiriki. Und dann wacht er plötzlich auf beim Hahnenschrei. Plötzlich wird es hell. Hat nicht der Heiland das gesagt? Ja, du wirst mich dreimal verleugnen. Aber ich sage dir eines, das ist die Aufarbeitung, wie Gott nachher aufarbeitet. Er weinte bitterlich. Und dann kommt der Heiland und sagt, hör mal, Petrus, ich muss mit dir was reden. Petrus, hast du mich lieb? Ja, Herr. Dreimal fragt der Herr den Petrus. Und das ist, wie man die Vergangenheit beim Herrn aufarbeitet. Deine Vergangenheit wird beim Herrn aufgearbeitet. Hast du mich lieb? Ja, ja, Herr. Und dann, nochmals, Petrus, noch eine Frage. Hast du mich wirklich lieb? Lieber wie die anderen alle? Und nachdem der Herr ihn dreimal gefragt hat, der Petrus hat den Herrn dreimal verleugnet und der Herr selbst hat ihn dreimal wiederhergestellt. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieber? Und dann, Herr, du weißt alles, ich muss dir doch nichts erzählen. Und das ist Gnade. Wenn du so weit gekommen bist, Herr, du weißt alles. Ich habe alles getan, ich habe mich bemüht, ich habe mich abgerackert, ich habe sogar das Ohr abgeschlagen dem einen, ich habe mein Bestes gegeben. Herr, du weißt alles, ich habe dich lieb. Auch wenn ich versage. Deshalb, du musst nicht Angst haben, jetzt habe ich Fehler gemacht. Weißt du, jetzt diene ich Gott und je mehr du Gott dienst, desto mehr Fehler machst du. Das sind Heilige. Je mehr du Gott dienst, glaub doch nicht, dass, ja, wo gehobelt wird, gibt es Späne. Da gibt es Späne. Ja, wo gearbeitet wird, kriegst du schmutzige Hände. Und deshalb halte dich an diesen Dingen nicht auf und warte nicht, bis du vollkommen und ausgebildet und perfekt bist. Fang an, da Gott zu dienen, wo du stehst und bist. Der Herr hat dich da berufen und mach aus deinem Leben das Beste. Gott wusste, was er aus dir machen soll und kann. Und er will das Beste machen, ein Palmbaum. Bück dich jetzt, wenn es so tief sein muss, ist egal. Mal demütige dich, da wird dir keine Perle aus der Krone fallen. Gib's zu, der Sturm ist schlimm. So ein Hurrikan habe ich schon lange nicht mehr erlebt, sagst du vielleicht und so weiter. Bück dich, geh mal in die Knie. Und es ist das Beste, wenn Probleme kommen, was du machen kannst, geh in die Knie. Und dann bückst dich und dann stehst wieder auf. Lob und Dank. Preist dem Herrn. Lass uns aufstehen und lass uns auch so in die Gegenwart Gottes gehen. Lass uns nicht aufhalten an unseren Stürmen. Lebt nicht in deiner Vergangenheit, lebt nicht in gestern, lebt nicht in dem, was du geworden bist oder nicht geworden bist. Fang von vorne an. Denn, weißt du, wenn du auf das schaust, was du noch nicht kannst und so weiter, du wirst es nicht schaffen. Schau auf das, was Gott kann, was Gott ist, was Gott hat. Und wir leben aus seinem Reichtum, aus seiner Fülle, aus seiner Gnade. Und wir haben von der Gnade heute gesungen und wir wollen von dieser Gnade noch weiter fortfahren. Preis Gott. Vater, ich danke dir für diese Gnadenstunde. Heute Abend ist eine Gnadenstunde, wir dürfen abhaken. Wir dürfen die Vergangenheit zu den Akten legen. Auch unsere Gemeindevergangenheit, Gemeindegeschichte, unsere persönliche Geschichte, Familiengeschichte, nationale Geschichte, europäische Geschichte, Weltgeschichte, wir dürfen alles zu den Akten legen. Und wir dürfen sagen, Vater, in deine Hände befehle ich alles. Befehle ich mein Denken, mein Fühlen, mein Wollen und was ich bin, Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Vater, und ich möchte dich nur vor Augen haben und nur auf dich schauen und dir vertrauen. Segne den ganzen Abend noch. Auch die Gedanken, Heiliger Geist, setzt du sie um und dass wir nicht wie Judas an unserer Vergangenheit rummachen. Vergib den Geschwistern, die noch rummachen, weck sie auf, rüttle sie auf. Vielleicht sind einige heute Abend, die dein Wort hören. Herr Jesus, rüttle sie auf, dass nicht wie Judas machen, sondern wie Petrus machen. Bitterlich weinen, zu dir kommen, auf dich schauen und nicht auf sich selbst. Wenn du auf dich selbst schaust, Bruder, Schwester, du wirst verzweifeln. Aber wenn du auf den Herrn schaust, wirst du zum Glauben kommen, zum Trost kommen, zum Heil kommen, zur Erlösung kommen, zum ewigen Leben kommen. Gott möge dich segnen. Amen.